Prag, international. Nachrichten.
Die Europäische Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Tschechien deutlich herabgesenkt. Tschechische Widerstandskämpfer gegen den Kommunismus sind ausgezeichnet worden. Der Flughafen Prag will neue Beschäftigte einstellen. Tschechien dürfte dieses Jahr nur auf ein Wirtschaftswachstum von 1,9% kommen. Damit liegen die Konjunkturaussichten niedriger als im EU-Durchschnitt, wie aus der neuen Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission hervorgeht. Im Februar hatte Brüssel für Tschechien noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4% vorhergesagt. Laut der neuen Prognose dürfte das Wachstum hierzulande durch die Unsicherheit bei der Preisentwicklung beeinträchtigt werden. Allgemein begründete die Kommission ihre schlechtere Prognose mit den Störungen in den Lieferketten durch den russischen Krieg in der Ukraine und durch den Corona-Lockdown in China sowie mit den hohen Inflationsraten. 39 frühere Widerstandskämpfer gegen das kommunistische Regime sind am Montag in Prag ausgezeichnet worden. Verteidigungsministerin Jana Černochová überreichte die Abzeichen. Zu den Geehrten gehört unter anderem der frühere Premier und Ex-Senatsvorsitzende Peter Pittard. Insgesamt 4 Abzeichen wurden posthum verliehen, so etwa an den Dichter Jiří Gruša, der früher auch tschechischer Botschafter in Deutschland und Österreich war. Die Auszeichnung vergibt das Verteidigungsministerium auf der Grundlage eines Gesetzes über den Widerstand gegen den Kommunismus. Dabei werden entsprechende Gesuche beurteilt. Bis jetzt wurden in Tschechien insgesamt 2099 Menschen offiziell als Widerstandskämpfer anerkannt. In Tschechien sind am Sonntag 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das waren 65 weniger als vor einer Woche, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in tschechischen Krankenhäusern geht weiter zurück. So mussten am Sonntag 173 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt werden. Wegen des steigenden Flugbetriebs will der Václav-Havel-Flughafen in Prag neue Beschäftigte einstellen. Wie die Flughafenverwaltung am Montag informierte, sollen 200 zusätzliche Kräfte angestellt werden. Während der Corona-Pandemie hatte der Flughafen der tschechischen Hauptstadt rund 600 Angestellte entlassen. Ende vergangenen Jahres lag die Beschäftigtenzahl dort bei gut 3.300. Im ersten Quartal dieses Jahres zählte der Václav-Havel-Flughafen insgesamt 1,4 Millionen Passagiere. Dies bedeutete im Jahresvergleich eine deutliche Steigerung, war aber immer noch nur rund 40% des Passagieraufkommens von 2019. Zum Sport. Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft in Finnland verloren. Am Sonntagabend unterlag sie in Tampere Schweden mit 3:5. Damit konnten die Schützlinge von Trainer Kari Jalonen nicht an den Auftaktsieg gegen Großbritannien anknüpfen. Den Tschechen wurde in der Partie vor allem das schwache Unterzahlspiel zum Verhängnis. Nächster Gegner Tschechiens bei der WM ist Österreich. Die Partie gegen die südlichen Nachbarn wird am Dienstagnachmittag ausgespielt. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Gelegentlich regnet oder schauert es, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Zum Abend hin lassen die Niederschläge nach und die Wolken lockern teilweise auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberg-Wa. Im heutigen Programm haben für Sie die vollen Themen vorbereitet. Jeder sechste Privathaushalt in Tschechien ist von Einkommensarmut betroffen. Der Grund sind die Corona-Krise und Inflation. In Tschechien wird das europäische Zugsicherungssystem eingesetzt. Und im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte bringen wir ein Interview mit dem Historiker Raimund Palček über seinen Urgroßvater Karel Palček. Dieser gilt als der Erste, der in Böhmen Ski anfertigte. Bleiben Sie dran! Immer mehr Menschen in Tschechien geraten in akute Geldnot. Derzeit ist jeder sechste Privathaushalt von Einkommensarmut betroffen. Vor einem Jahr war es noch jeder zehnte. Ein neues Projekt des tschechischen Rundfunks verfolgt diese Entwicklung, auf die sich Corona-Krise und Inflation niederschlagen. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
Die 70-jährige Jana kommt immer dienstags und freitags zur Lebensmittelbank im ostmährischen Friedeck-Miesteck. Ihre Rente reiche inzwischen nicht mehr für die Grundversorgung, sagt sie.
Normalerweise kaufe ich mir Milch. Manchmal gibt es sie noch für 9,90 Kronen. Aber inzwischen kostet sie schon 17,90 Kronen. Alles ist schrecklich teuer, auch Brötchen. Und wenn sie wenigstens noch eine gute Qualität hätten. Aber sie werden sofort hart. Also lege ich sie in Wasser ein und esse sie dann mit dem Löffel.
Neun Kronen sind etwa 40 Euro Cent, knapp 18 Kronen entsprechen 73 Cent. Jana kam bis vor kurzem noch mit ihrem Geld aus. Dann aber sei die Stromrechnung auf das Dreifache angestiegen.
Ich bekomme ja Rente, aber nun kam wegen der Stromzahlungen der Gerichtsvollzieher und jetzt habe ich überhaupt kein Geld mehr. Dabei habe ich ein Leben lang gearbeitet.
So wie der Rentnerin aus Friedeck-Miesteck geht es immer mehr Senioren in Tschechien. Aber auch Familien mit Kindern und vor allem Alleinerziehende sind zunehmend von Einkommensarmut betroffen. Die Grenze liegt für einen alleinstehenden Erwachsenen bei 14.782 Kronen im Monat, das sind 598 Euro. Speziell Seniorenhaushalte befinden sich derzeit in einer finanziellen Abwärtsspirale. Unter die Armutsgrenze fallen aktuell 40% dieser Bevölkerungsgruppe. Ende 2021 waren es noch 3%. Dieser Trend habe eine lange Vorgeschichte, erläutert die Soziologin Martina Misíková von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
2018 lag die durchschnittliche Rente sogar unter der Armutsgrenze. Schon damals stieg die Einkommensarmut deutlich an. Aber erst in der aktuellen Entwicklung werden diese hohen Zahlen erreicht. Dies betrifft vor allem Rentner, die alleine leben.
Diese Entwicklung verfolgt der tschechische Rundfunk nun in einem neuen Projekt mit dem Titel Česko 2022 Život nezaplacený, zu Deutsch Tschechien 2022 Unbezahlbares Leben. Die soziologischen Daten dazu liefert das Forschungsinstitut PAK Research. Dieses hat schon mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie damit begonnen, eine repräsentative Kohorte von 1600 Personen langfristig zu ihrer ökonomischen und sozialen Lage zu befragen. Dabei kam unter anderem heraus, dass sich auch immer weniger Familien mit Kindern für die Zukunft finanziell absichern können. Ihr Einkommen läge zwar noch über der Armutsgrenze, die Ersparnisse würden aber maximal für einen Monat ausreichen, berichtet Daniel Prokop, Gründer und Leiter von PAK Research.
Dies gilt vor allem in ländlichen Gegenden, wo die Menschen in größeren Häusern leben. Sie haben inzwischen mit hohen Kosten für Gas und Energie zu kämpfen. Außerdem betrifft dies Prag. Hier wachsen die Ausgaben für Hypotheken, vor allem dann, wenn jemand keine Ratenfixierung hat. Dies macht sich besonders in der Hauptstadt bemerkbar, weil die Wohnungspreise dort enorm sind.
So würden etwa 20% der Einwohner Prags unter der Armutsgrenze oder aber mit einem niedrigen Einkommen leben, ergänzt Prokop. Das Arbeits- und Sozialministerium reagiert auf die anhaltend hohe Inflation, die derzeit bei über 14% liegt, mit Rentenanpassungen. Und es verweist auf die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung, wie etwa das Wohngeld. NGOs hingegen kritisieren seit langem, dass die entsprechenden Anträge so kompliziert gestaltet seien, dass ein Großteil der Bedürftigen keinen Zugang zu den Sozialhilfen hat. Rentnerin Jana aus Friedeck-Miesteck plagen zu all dem auch noch die Kosten für mehrere lebenswichtige Medikamente. Diese machten im Monat gut 15 Euro aus.
Es ist schwer. Ich muss bei den Medikamenten 380 Kronen zuzahlen. Dieses Geld fehlt mir dann woanders. Aber was soll ich machen? Manchmal habe ich schon keine Lust mehr zu leben.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über das neue Projekt des tschechischen Rundfunks, das die Entwicklung verfolgt, auf die sich Corona-Krise und Inflation niederschlagen. In Tschechien gab es in den vergangenen Jahren mehrere schwere Zugunglücke mit Todesfolge. Unter anderem hätten sie durch das Zugbeeinflussungssystem ETCS verhindert werden können. Dieses wurde nun bei der ersten Lok der tschechischen Bahn nachgerüstet. Ferdinand Hauser berichtet.
Die Lokomotive wurde in der vergangenen Woche vorgestellt. Das Fahrzeug ist das erste der tschechischen Bahn, bei dem das europäische Sicherungssystem ETCS nachträglich eingebaut wurde. Tomáš Businský vom staatlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen erklärte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks, was das System kann und was nicht.
Im Grunde genommen ist das eine sehr einfache Schnittstelle. Der Lokführer erhält Informationen darüber, wie sich das Fahrzeug im jeweiligen Geschwindigkeitsabschnitt verhält. Er kann dann darauf reagieren. ETCS wird also nicht den Lokführer als Fahrer des Zuges ersetzen.
Doch auch wenn das European Train Control System, so die Langform der englischen Bezeichnung, nicht das Steuern übernimmt, im Falle einer Gefahrensituation kann es eine Zwangsbremsung des Zuges einleiten. Das Risiko für frontale Zugzusammenstöße wird so merklich reduziert. In den kommenden Jahren soll das System nach und nach ausgebaut werden, erklärt Michal Krapinec, Generaldirektor der tschechischen Bahnen.
Der 1. Januar 2025 steht als Termin fest. Die Eisenbahnkorridore sind sozusagen Autobahnen für Züge. Von diesem Datum an werden dort ausschließlich Fahrzeuge mit ETCS unterwegs sein.
So lautet zumindest der Plan. Diese Hauptkorridore umfassen etwa die Strecke von Děčín über Prag und Brünn bis nach Břeclav, also vom Nordwesten des Landes bis in den Südosten. Bei einigen Lokomotiven, die die tschechischen Bahnen in den vergangenen Jahren gekauft haben, ist das Sicherheitssystem bereits ab Werk verbaut. Das Staatsunternehmen will in den kommenden Jahren zudem fast 250 neue Lokomotiven mit ETCS anschaffen. Der Großteil der Fahrzeuge wird aber im Nachhinein mit der Zugsicherung ausgestattet, wie eben auch im Falle der gerade vorgestellten Lok. 400 Fahrzeuge wollen die staatlichen České dráhy auf diese Art und Weise sicherer machen. Doch auch die anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen müssen nachrüsten. So sagt etwa Emil Sedlažík, Sprecher des privaten Beförderers Leo Express. Die Zuggarnituren von Leo Express wären derzeit nicht mit ETCS ausgestattet. Man werde jedoch Aufträge dafür vergeben. Wie viel das Leo Express am Ende kosten wird, hinge von den Angeboten ab, so der Sprecher des Unternehmens. In einer deutlich besseren Position ist Regiojet, der andere große private Zugbetreiber hierzulande. Dessen Inhaber Radim Jančura sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks, Regiojet hätte derzeit rund 40 Lokomotiven. Da der Großteil davon absolut neu sei, wären 30 Fahrzeuge bereits mit ETCS ausgestattet. Zudem verhandele man aktuell über den Einkauf 22 weiterer Lokomotiven, so Radim Jančura. Doch damit die Züge sicher durch Tschechien rollen, muss auch das Streckennetz überarbeitet werden. Bisher ist ETCS lediglich auf 10 Kilometern im Echtbetrieb. Auf weiteren 560 Kilometern wird das Zugbeeinflussungssystem noch getestet. Tschechien hat jedoch eines der dichtesten Eisenbahnnetze Europas. Die Gesamtlänge beträgt fast 10.000 Kilometer. Wie die Strecken nachgerüstet werden sollen, erklärt Nella Fribova von der tschechischen Eisenbahnverwaltung. Die Hauptstrecken, die zum transeuropäischen Verkehrsnetz TEN-T gehören, würde man bis 2030 mit dem europäischen Sicherungssystem ausstatten. Dies verlange auch die Europäische Union, sagt Fribova. Der Plan der tschechischen Regierung sieht vor, bis 2032 über die Hälfte des Eisenbahnnetzes mit ETCS auszustatten. Bis 2040 sollen schließlich alle Strecken damit ausgerüstet sein. Die Gesamtkosten werden vom tschechischen Staat auf umgerechnet 3,6 Milliarden Euro geschätzt. Diese Summe muss das Land aber nicht alleine tragen. An den Kosten beteiligt sich nämlich auch die Europäische Union.
Ferdinand Hauser war das mit einem Bericht über den Einsatz des europäischen Zugsicherungssystems in Tschechien. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Seit dem 7. Mai steht auf dem Berggipfel des Panzirs im Böhmerwald eine Holzstatue von Karel Palecek. Der Wildjäger gilt als der Erste, der Böhmen Ski anfertigte. Radio Prag International hat mit seinem Urenkel, dem Historiker Raimund Palecek, gesprochen. Das Interview hören Sie im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Palecek, am vergangenen Samstag wurde im Böhmerwald eine Holzstatue von Karel Palecek feierlich enthüllt. Das war ihr Urgroßvater, nicht? Und der Grund war, dass er die ersten Ski in Böhmen hergestellt hat. Wo hat Karel Palecek gelebt und woher stammte eigentlich die Familie?
Mein Urgroßvater wurde 1859 geboren, in der sogenannten guten alten Zeit, im Tuset, das ist heute Stožec, an der bayerisch-böhmischen Grenze im tiefsten Böhmerwald. Und dort ist er aufgewachsen in einer Hegerfamilie und das hat auch sein Leben bestimmt. Und er ist 1888 auch Heger geworden, wie schon sein Vater und sein Großvater und seine beiden älteren Brüder. Und hat am Hochficht, das ist der tschechisch Smrčina, hat er seine erste Hegerstation bekommen und dort hat er, als es Winter war, hat er dann angefangen, dort seine Pirschgänge zu machen. Das war sehr beschwerlich und er hatte aber ein Glück, denn es war so, dass er vorher als junger Mann, 1875, zwei Jahre lang die Holzfachschule in Wallern besucht hatte und dort das Schreinern gelernt hatte. Und durch diese Fähigkeit hatte er die Möglichkeit, auch Skier herzustellen. Das hatte er erfahren, dass es aus Norwegen eben diese Bretter gab, diese Skibretter, mit denen man sich fortbewegen konnte. Und er hat sich ein Muster beschafft, von wo wissen wir leider nicht mehr, und hat dann sich selbst diese Skier angefertigt und ist dann damit sozusagen der erste Skiläufer im Böhmerwald geworden und hat sich damit seine Pirschgänge erleichtert. Und das war, aus den Erzählungen meines Großvaters zufolge, im Jahr 1890.
Gibt es Erinnerungen von Karel Palecek selbst oder wissen Sie diese Informationen von seinem Sohn oder den anderen Nachkommen? Ja.
Alles, was ich über meinen Urgroßvater weiß, weiß ich überwiegend durch meinen Großvater und auch ein paar natürlich schriftliche Quellen. Er war ja fast 40 Jahre schwarzenbergischer Heger und da gibt es natürlich Unterlagen im Archiv. Aber sehr viel weiß ich durch meinen Großvater, der das Glück hatte. Er war der jüngste Sohn und war dadurch am längsten im Hause und hatte einen relativ alten Vater. Und dieser relativ alte Vater hat seinem jüngsten Sohn offenbar viel mehr erzählt als den anderen Kindern. Und mein Großvater hatte das mir erzählt und dann auch Gott sei Dank noch aufgeschrieben.
Weiß man, wie diese Ski damals ausgesehen haben? Angeblich waren die sehr, sehr lang im Vergleich mit den heutigen Brettern.
Richtig, die waren auf jeden Fall über 2 Meter lang, waren sehr schwer und hatten natürlich noch nicht diese Kanten an den Ecken mit Metallkanten, wie wir es heute kennen. Und das Interessanteste, es ist mit einem Stock gefahren. Man hat also einen jungen Fichtenstamm entsprechend zurechtgeschnitzt und zugespitzt. Und das war der eine Stock, mit dem man dann gefahren ist.
Es musste wahrscheinlich sehr schwer sein, in den Kurven sich zu bewegen. Also wer ist wahrscheinlich nur geradeaus gefahren, oder?
Nein, nein. Man hat sich mit diesem Stock sozusagen in den Schnee abgestemmt und dann um diesen Stock herum gefahren. Das hört sich eigenartig an, aber damals gab es ja noch nicht diese plattgefahrenen Pisten. Und mit ein bisschen Geschicklichkeit und natürlich auch Kraft, das hat natürlich viel mehr Kraft gekostet, ist das dann wohl gegangen. Auf jeden Fall hat mein Großvater immer gesagt, ja, sein Vater hat die Ski in den Böhmerwald gebracht.
So wurde das auch während der feierlichen Enthüllung seiner Statue gesagt, dass er der Erste war in Böhmen überhaupt, weil er 1890 die ersten Ski hergestellt hat. Und das soll 3 Jahre früher gewesen sein als die Skier im Riesengebirge.
Ja.
Haben Sie davon gewusst schon vorher?
Nein, ich hatte das immer aus der Erzählung herausgehört. Er war der Erste, der mit den Skiern in den Böhmerwald gekommen ist. Wie das in Gesamtböhmen aussah, davon wusste auch mein Großvater nicht. Das hat ihn vielleicht auch nicht so interessiert. Tatsache war, das eigentlich nur am Rande erwähnt hatte. Für ihn war wichtiger die Erzählung, dass mein Urgroßvater mit dem damaligen Junglehrer von Hüttenhof, Hutschkidwur, so heißt dieser kleine oder hieß dieser kleine Ort unterhalb des Hochfichts, den Ort gibt es heute nicht mehr. Und dort war ein junger Lehrer und der war interessiert. Dem hat er diese Skier auch angefertigt und da haben sie als Erste den 1300 Meter hohen Hochficht bestiegen und sind natürlich dann auch abgefahren und das war eigentlich so die große bewundernswerte Leistung aus Sicht meines Großvaters, dass eben diese aus seiner Sicht heraus doch anspruchsvollen Tat sein Vater eben der Initiator war und 1892 diese Tour vollzogen hat.
Hat er die Skier auch für andere Leute dann angefertigt?
Nein, also er hatte es nur für seine Familie. Er hatte ja 5 Söhne. Die Töchter, glaube ich, sind nicht Ski gefahren, aber die Söhne alle. Und die hatten alle, wie mein Großvater immer sagte, Bretteln.
Wie hat Ihr Großvater gesprochen? Böhmerwäldisch?
Ja, er hat ein weiches Böhmerwäldlerisch gesprochen. Ja. Er hat ja lange Zeit in Krumau gelebt und in Krumau hatte man sich schon so dieses österreichische, an Wien angelehnte Sprechweise angewöhnt. Aber es kamen die Böhmerwäldler-Ausdrücke durchaus vor. Also er hat nie Hochdeutsch geredet. Das war immer diese starke böhmerwälderische Färbung drin. Aber ich weiß, dass seine Eltern, also meine Urgroßeltern, die müssen richtig kräftigen Böhmerwelt-Dialekt geredet haben.
Wo hat er die letzten Jahre seines Lebens verbracht? Sie haben gesagt, er lebte auch in Krumau?
Ja, da ist er zuletzt hingekommen. Also er hatte alle seine Hegerstationen, insgesamt 4, hatte er alle in diesem unteren Böhmerwald, würde man geografisch sagen, also auf der damaligen Herrschaft Krumau und Winterberg und zuletzt in Chlum, Humwald. Und 1926 musste er krankheitsbedingt dann in den Ruhestand treten, hat sich ein Häuschen gekauft in Dumrowitz, ein Vorort von Krumau. Und dort hat er dann noch knapp 11 Jahre gelebt, die letzten 6 Jahre als Witwer und betreut von einer seiner Töchter.
Haben Sie sich auch daran beteiligt, dass diese Statue enthüllt wurde?
Na, also da muss ich wirklich sagen, das ist völlig ohne mein Mitwirken entstanden. Ich habe nur insofern mitgewirkt, als ich im Oktober oder November hat mich Emil Kinzel angeschrieben, den ich von verschiedenen Vorträgen und Veranstaltungen in Krumau und Umgebung kannte. Und Emil Kinzel ist ja sehr tragisch ums Leben gekommen, im Februar mit 88 Jahren. Und war sozusagen unser letzter Kontakt, bei dem er mich in Kenntnis gebracht hat, dass er dieses Projekt vorhat. Und er hat um Fotos gebeten, damit man ein möglichst getreues Abbild meines Urgroßvaters schaffen kann. Und diese Fotos habe ich ihm natürlich gerne zugeschickt und mich bedankt und dann nichts mehr weiter gehört, natürlich, weil er ja dann gestorben ist. Und jetzt erst vor 2 Wochen kam dann die Nachricht, dass diese Statue fertig ist. Da war ich völlig überrascht. Und ja, dann hätte ich auch gerne etwas Persönliches gesagt, was ich jetzt Ihnen im Mikrofon sage. Aber mich hat dann eben Covid leider erwischt.
Woher stammt eigentlich dieses Foto, nachdem die Statue angefertigt wurde?
Ja, mein Urgroßvater hatte das Glück, dass sein Neffe viele Jahrzehnte Assistent von Fotograf Seil in Krumau war, also ein Profifotograf. Und er hat den Vater, die Onkels, alle, die ja Jäger waren, hat er alle durchfotografiert. Und zwar natürlich fachmännisch. Und so ist auch dieses Bild etwa 1915 oder Ende des Krieges, des Ersten Weltkrieges, entstanden. Und noch eine ganze Reihe anderer Bilder. Und das sieht man diesen Bildern an. Leider haben sie sich nur in der Familie erhalten. Die Negative sind alle verschwunden. Wahrscheinlich in dem Haus von dem Onkel, der übrigens auch Karl Palitschek hieß, dieser Neffe meines Urgroßvaters in Krumau. Offenbar nach dem Krieg, als dann das Haus beschlagnahmt wurde, sind diese Bilder alle vernichtet worden.
Das Foto ist auf einer kleinen Schautafel. Das wird dasselbe Foto sein, das Sie...
Ja. Oh, das würde ich gerne sehen, ja.
Es gibt dort noch eine Erwähnung, dass die, glaube ich, 1911 den ersten Wettbewerb im Skifahren veranstalteten. Ja. Und die sind vom Panzer runter.
Ja, das war ja auch in die Zeit, wo am Jeschken in Nordböhmen 3 Jahre später, 1914, die erste europäische Rodelmeisterschaft getragen wurde. Also das war diese Pionierszeit der Skifahrt als ein Wettbewerbssport. Das, interessanterweise, hat meine Familie nie mitgemacht. Also für meinen Großvater und seine Familie waren Ski reine Fortbewegungsmittel, um eben seine Fortbewegungsmöglichkeiten im Winter zu erleichtern. Aus sportlicher Sicht haben die das nie betrachtet.
Sie hörten ein Interview mit dem Historiker Raimund Palitschek über seinen Urgroßvater Karl Palitschek, der als der Erste gilt, der in Böhmen Ski anfertigte. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberger. Sie hörten Radio Prag International.